Folge 134, liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Tennissaison ist offiziell vorbei und ich begrüße Wally, Daniel Masur, bei sich zu Hause im Pflanzenparadies. Hallo.
Hallo Yannick, hast du schon direkt erkannt, oder? Dass ich mal wieder zu Hause bin.
Das ist mittlerweile, ich bekomme ein gutes, wohliges Gefühl in der Magengegend, wenn ich dich zu Hause mit denen. Ihr müsst unbedingt mal bei YouTube einschalten, wer das noch nicht gemacht hat. Das sind schon herausragende Pflanzen, die da rechts, vor allem rechts von dir, dich überragen.
Ja, der Dank gilt meiner Freundin. Die kümmert sich natürlich, wenn ich viel unterwegs bin, dann immer um die Pflanzen zu Hause. Wenn ich dein Bild sehe, könnte ich fast meinen, dass dir eine Pflanze auch gut tun würde.
Ey, ich hatte so eine große Motivation, als ich vor mittlerweile mehr als 3 Jahren nach Hause gezogen bin, von Hamburg wieder in den Rheingau bei Wiesbaden. Und dann war ich ja erst in so einer kleinen Gästepension, die normalerweise mein bester Freund aus der Schulzeit vermietet. Und es war ja während Corona und du weißt ja, da gab es ganz strenge Auflagen und er durfte die offiziell gar nicht vermieten. Und ich habe erstmal was gesucht und dann, das kann man jetzt, ist wahrscheinlich schon verjährt, kann man öffentlich sagen, dann war ich halt da ein paar Monate drin und dann habe ich hier diese Dachgeschosswohnung, so eine schöne loftartige Wohnung gefunden und ich schwöre dir bei allem, was mir heilig ist, ich war so richtig motiviert, ich habe so eingerichtet, ich habe hier so, nicht nur das hier habe ich mir ja individuell machen lassen, ich habe hier auch noch andere Bilder hängen von Hamburg und von München und ich habe so diesen, kennst du diesen geilen Step-Over von Allen Iverson in den Finals 2001, wo sie das erste Spiel gegen die Lakers gewinnen und er den Dreier macht und dann über Derek Fisher so drüber steigt.
Also so genau habe ich es nicht vor Augen, aber ich bin ja auch nicht der allergrößte NBA-Verfolger.
Ja, okay, jedenfalls habe ich das in so einer Comic-Art, in so 3 Bildern. Und ich habe mir auch Pflanzen angeschafft, die haben es aber kein halbes Jahr überlebt, bin ich ehrlich. Meine beste Freundin hat mir welche gemacht, hat mir sogar noch so Nachschub gegeben und so weiter, aber ja, mittlerweile, wenn ich weg bin, also ich habe hier 1, 2, ich gebe die dann zu meiner Großmutter oder zu meinen Eltern, aber ich müsste sie eigentlich beim Podcast hier irgendwie nebenan stellen und dann damit mal sagen alle, man soll mit denen reden und, aber ich ertränke sie in Liebe, also ich glaube.
Gießen wird erstmal reichen, glaube ich.
Ja, ja, aber ich gieße zu viel.
Das wäre ein Anfang.
Ich gieße zu viel. Irgendwann komme ich euch mal besuchen, dann lasse ich mir mal ein paar Tipps geben von deiner Freundin, weil das sieht wirklich überragend aus.
Ja, ansonsten Kakteen sind ja auch immer ein heißer Tipp. Darf's halt nicht
hatte
reinfallen.
Ich hatte hier einen hängen, der war okay, der hat lange gehalten.
Die sind halt schön pflegeleicht. Oder natürlich dann die Kunstpflanzen, das ist dann Einsteigerniveau. Die halten bekanntlich am längsten. Vor allen Dingen, wenn man sich nicht ganz so gut drum kümmert.
Geil.
Aber ja, ist auf jeden Fall eine Wissenschaft für sich.
Ja, vielleicht sollten wir den Podcast umbenennen. Ich überlege mir noch mal ein paar Namen. Aber solange wir noch Advantage der Tennis- und Sportpodcast sind, wollen wir natürlich heute über Tennis reden, allen voran über den Dopingfall von Iga Swiatek, der 5-maligen Grand Slam-Siegerin, ehemaligen Nummer 1 und momentan 2. besten Spielerin der Welt, die Tenniswelt, ich glaube, das kann man ohne Übertreibung schon so sagen, das ist nicht populistisch, die Tenniswelt geschockt hat. Der 3. Dopingfall einer ehemaligen oder aktuellen Nummer 1 in den letzten 2 Jahren. Darüber werden wir reden. Wir werden ein bisschen über Coaching-News reden. Da hat sich ja einiges getan, allen voran die Zusammenarbeit zwischen Novak Djokovic und Andy Murray, die auch, also ich glaube, die hat die Tenniswelt irgendwie auch geschockt, aber auf eine andere Art und Weise. Und Torben Belz unter anderem, der Bundestrainer geworden ist beim Deutschen Tennisbund im Damentennis und sozusagen die Nachfolge von Barbara Rittner antritt. Und wir haben unsere eigenen Awards vorbereitet und haben euch auch auf Instagram unter advantage_podcast gefragt nach eurem Spieler der Saison, eurem Comeback-Player der Saison und dem, wie haben wir es genannt, Most Underrated Player, richtig?
Genau, ja, also genau. Der unterbewertetste Spieler.
Genau, da haben wir euch gefragt, die werden wir später sozusagen in unserer Meinung kundtun jeweils. Wir wissen nichts von dem anderen, was gewählt wurde. Also wir haben das anonym gemacht, wie auch bei einer richtigen Wahl, können natürlich aber anders als bei einer richtigen Wahl auch hart darüber diskutieren. Das werden wir tun. Heute über die Männer und nächste Woche dann über die Damen, damit beide auch genügend Raum bekommen, weil wir zeitlich, wie ihr das aus der Vergangenheit kennt, ja durchaus auch mal abschweifen und wir wollen das dann nicht am Ende irgendwie dann noch so reinpressen, weder das eine noch das andere. Bevor es aber losgeht, Wally, ganz einfach, wie geht's dir?
Sehr, sehr gut. Ich genieße meine erste Woche des Jahres zu Hause, in der ich nicht ganz so viel zu tun habe, nicht ganz so viel Training habe, die Saison vorbei ist. Und ja, ich muss einfach sagen, es ist wunderbar, mal so ein bisschen Zeit für sich zu haben, ein bisschen runterzukommen, ein bisschen zu erholen. Ich bin jetzt, wie gesagt, noch nicht mal weg im Urlaub oder so. Ich fahre die nächste Zeit nochmal 5 Tage in die Berge, nicht zum Skifahren, aber ein bisschen Wellness machen und wirklich mal runterkommen. Aber das geht natürlich das Jahr ziemlich unter. Ich habe dieses Jahr gar keinen richtigen Urlaub gemacht. Bin eigentlich nur von Turnier, zu Ligaspielen. Es war einfach ein sehr, sehr voller Zeitplan und deswegen tut es einfach unfassbar gut, mal ein paar Tage zu Hause zu sein, ohne die nächste Abreise zu planen. Und es war dieses Jahr wirklich so, dass ich noch nicht mal ein ganzes Wochenende entspannt zu Hause sein konnte. Und das wird sich wahrscheinlich dann im nächsten Jahr auch ein bisschen ändern, im Hinblick auf Regenerationszeiten und Trainingszeiten. Aber dieses Jahr habe ich einfach bis zum Ende noch für Australian Open Quali gespielt, habe da versucht, meine Ziele zu erreichen und wollte mir da bis zum Ende die Chance geben, noch ins Feld zu kommen. Das hat jetzt am Ende eines doch ja positiven Jahres leider nicht geklappt. Aber nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich nicht ganz so viele Turniere spielen. Das sind so jetzt gerade auch die Gedanken, die ich dazu habe, ja, weil der Kalender auf der Tennistour, der ist einfach so voll und wenn man halt einfach sieht, dass jede Woche eine Vielzahl von Turnieren sind, viele Spieler spielen, fühlt man sich auch immer so ein bisschen gedrängt oder genötigt dazu, jetzt irgendwie auch wieder auf Tour zu gehen, wenn man sieht, die anderen kommen weiter, die anderen versuchen irgendwie ihre Chance zu nutzen und das ist dann halt der Nachteil daran, wenn immer Turniere angeboten werden, jetzt selbst Anfang Dezember sind dann irgendwie noch 15.000er Turniere in Ägypten und Tunesien, wo dann viele Spieler auch unter 300 noch aufschlagen, obwohl die eigentlich diese Turnierkategorie gar nicht nötig hätten, aber dann gibt es dann halt wirklich dann im Dezember halt nochmal die Möglichkeit, irgendwo zu spielen und ja, jeder versucht dann halt einfach bis ans Maximum zu gehen und ja, das ist einfach schon relativ belastend. Ein Kalender wie im Fußball, wo es jetzt irgendwie mal eine ganz klare Pause gibt, würde, glaube ich, sehr, sehr vielen Spielern helfen und ist auch, ich glaube, das kann man so sagen, ein bisschen Spielertenor, dass sich viele einfach wünschen würden, dass die Saison einfach ohne Alternativen irgendwo endet. Kann natürlich immer noch abseits der Turniere irgendwo Liga spielen oder Exhibitions spielen. Das machen ja dann auch sehr, sehr viele, auch Spieler, die sich über einen zu langen Kalender beschweren. Aber das ist ja dann immer optional. Genau. Ja, aber wie gesagt, paar Tage zu Hause sind wirklich was Wunderschönes und sollte man in jedem Fall schätzen. Und ich liebe es einfach auch zu Hause.
Ich habe mehrere Anmerkungen und Fragen dazu. Ich fange mal kreuz und quer an, weil du ja auch gesagt hast, momentan werden auch noch Turniere angeboten. In Monastir ist ja tatsächlich auch ein Spieler leider umgekippt mit einer Hirnverletzung. Wir hatten uns vorher kurz drüber ausgetauscht. Den türkischen Nationalspieler, den kennst du auch, ne?
Genau. Also ich habe vor 1-2 Tagen auch nur aus den Medien darüber erfahren, dass es da diesen schrecklichen Vorfall gab und dass Altuk Çelikbilek der Spieler war, der da einer gesundheitlichen Notsituation ausgesetzt war. So wie ich das dem Artikel entnommen habe, ist er ziemlich zu Beginn des Matches auf dem Platz umgekippt mit einer Hirnblutung und wurde dann direkt ins Krankenhaus gebracht und operiert. Und das, was man jetzt so hört, lief das auch ganz gut soweit. Aber ich habe da jetzt auch keine weiteren Einblicke. Habe ihn das letzte Mal im September gesehen. Wir sind der gleiche Jahrgang, also wir kennen uns auch sehr, sehr lange. Der Altug trainiert sehr oft in Hamburg oder ist sehr oft in Hamburg und ja, kann an dieser Stelle einfach nur sagen, beste Genesungswünsche und Gedanken sind auf jeden Fall bei ihm und allen Angehörigen in dieser schwierigen Zeit, weil das sind wirklich Sachen, die weit über das Sportliche und das Tennis hinausgehen und ja, sollten einfach nur nochmal ein kurzer Genesungsgruß an dieser Stelle auch sein.
Ja, voll, schließe ich mich selbstredend an. Die Chefin der, nur um das kurz auch journalistisch zu vervollständigen, es geht um den Spieler Altug Celik Bilek und die Chefin der türkischen Tennis, des türkischen Tennisverbands Safak Müderrisgil, sagte, in der Klinik sei eine Blutung in einer wichtigen Hirnregion festgestellt und der 28-Jährige operiert worden. Das sei gut verlaufen. Man weiß leider aber noch nicht, ob langfristige Schäden im Gehirn davongetragen sind. Deswegen an dieser Stelle gute Besserung. Mir ist es nur gerade, weil du bei dem Thema, dass immer noch Turniere angeboten werden, sofort eingefallen. Die nächste Anmerkung dazu, wenn du so lange spielst, weil du gesagt hast, ihr macht keinen Urlaub, aber fahrt in die Berge, ist es dann auch so, dass du gar keinen, also Urlaub machen mit Koffer packen und wegfliegen, würde sich das für dich dann gar nicht wie Urlaub anfühlen? Weißt du, was ich meine? Weil du die ganze Zeit ja beruflich packst und wegfliegst?
Ja, aber mir fehlt schlichtweg die Zeit, eine Reise zu machen, die mich jetzt, sage ich mal, in wärmere Gebiete bringt aus Deutschland. Da müssten eigentlich schon mal 7 bis 14 Tage her. Und da ich ja am 23.12., also einen Tag vor Heiligabend, schon nach Perth zum United Club fliege, ist einfach die Zeit begrenzt, weil ich möchte auch mindestens noch 2 Wochen trainieren und ja, in diesen 5 Tagen werde ich auch Athletik trainieren. Das heißt, es ist jetzt auch kein Urlaub, wo ich komplett die Beine hochlege, sondern die etwas ruhigere Woche ist tatsächlich jetzt die zu Hause, wo ich ein bisschen weniger Sport mal mache. Aber es geht einfach Schlag auf Schlag. Natürlich für mich jetzt ein super schönes Event direkt. Ja, ist ja dieses Jahr noch, aber zum Einstieg in die neue Saison, ins neue Jahr. Das möchte ich auch nicht missen. Aber aktuell ist es halt so, dass schlichtweg die Zeit fehlt, eine größere Reise zu machen, auf die ich unglaublich Lust hätte. Aber das wird sich vielleicht dann im nächsten Jahr zumindest mal für eine Woche ergeben.
Über den United Cup werden wir, haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten, wenn wir nochmal aufnehmen, dann auch nochmal euch ein paar Infos geben. Zumindest so viel, wie Wolli dann sagen wird. Das ist ja eine tolle Situation. Die letzte Anmerkung zu deinem Monolog von eben. Vielleicht kannst du nochmal alle HörerInnen updaten, wo du jetzt letztlich, das haben ja wahrscheinlich nicht alle auf dem Schirm, in der Weltrangliste gelandet bist mit deinem letzten Turnier und wie viele Plätze du raus bist von den Australian Open und wann die eingefroren wird für die Meldung.
Genau, also ich bin jetzt bei 254. Das wird sich vielleicht auf 1 oder 2 Plätze noch ändern bis Ende des Jahres. Die Meldung für Australian Open Quali ist Mitte Dezember. Das heißt, man hätte jetzt noch Anfang Dezember Turniere spielen können. Wie gesagt, es gab nur 15.000er Turniere. Das heißt, in dieser Ranking-Region, um da nach vorne zu kommen, musst du eigentlich die Turniere schon gewinnen, weil ein Viertelfinale, Halbfinale bringt dir vielleicht maximal einen Platz. Es gibt halt keine andere Möglichkeit, größere Turniere zu spielen, weil die Challenger Tour jetzt Ende November aufgehört hat und ich hätte jetzt wahrscheinlich noch so 30 Punkte gebraucht. Das ist auf Challenger-Ebene sowas zwischen Halbfinale und Finale. Also entweder ein Finale oder 2 Halbfinals, genau. Also relativ nah dran, aber dann doch auch schon wieder ein Stückchen weg. Es ist jetzt nicht super knapp, aber ja, habe mich da jetzt für eine sehr, sehr gute Saison und eine erfolgreiche Saison mit vielen guten Turnieren punktetechnisch dann halt nicht so belohnt, dass ich sage, okay, ich habe das Jahresziel Australian Open Quali geschafft. Faktisch war ich halt wirklich einen Punkt quasi davon entfernt. Ich habe mehrmals, haben wir auch drüber gesprochen, mit Matchball verloren dieses Jahr durch ein Challenger-Finale. Das hätte mir natürlich locker gereicht. Aber gut, so ist es auf der Tour und nächstes Jahr gibt's eine neue Chance und solange ich gesund bin, was dieses Jahr eigentlich auch wieder sensationell geklappt hat, ich habe unglaublich viel spielen können und nicht ein Turnier aus gesundheitlichen Gründen verpasst und wenn das so bleibt, dann bin ich auch guten Mutes, da im nächsten Jahr wieder neu anzulaufen und eine gute Saison zu spielen.
Und das Schöne ist, wir können es ja hier auch sehr, sehr cool begleiten und werden das natürlich auch tun. Australien ist ein gutes Stichwort. Ich bin auch gerade am Plan, ob ich es mache oder nicht, in den entscheidenden Phasen. Wir hatten ja die Woche auch intensiv Kontakt, Wolli. Du weißt, dass es ein bisschen tough war für mich diese Woche. Und ich finde es, also, es ist so, es ist irgendwie schön jetzt nach einem, ich meine, wie lange machen wir das jetzt? Seit April, also mehr als ein halbes Jahr, ne? Wo wir das zusammen machen. Ich bekomme irgendwie sehr intensiv mit, wie es dir so als Tennisprofi gibt. Und ich habe ja auch, ich habe auch schon mehrmals in diesem Podcast auch gesagt, dass mir das auch nochmal hilft, journalistisch genauer zu arbeiten oder nochmal anders über Dinge nachzudenken, bevor ich schreibe, über die Top-Profis in den Top 100. Und gleichzeitig glaube ich, dass du es auch nochmal so ein bisschen anders wahrnimmst oder Dinge halt mitbekommst oder dann auch teilweise halt manchmal so irgendwie den Kopf schüttelst, ne? Also so wie es dann in meiner Welt zugeht. Ich finde aber diesen Austausch also relativ nice und tatsächlich, also ich werde nicht drüber reden, was diese Woche passiert ist, aber es ist einfach beruflich eine einschneidende Sache passiert zum Negativen für mich und die erste Person, die, oder ich kann es sowieso nicht mit vielen teilen, möchte es auch nicht mit vielen teilen, aber die erste Person, der ich es gesagt habe, ist, mit der rede ich gerade. Und das hat sich halt tatsächlich irgendwie richtig angefühlt. So. Das wollte ich auch einfach mal so sagen, ja.
Ja, absolut. Also, da ist ja natürlich inhaltlich und vom Grad der Nachvollziehbarkeit natürlich geht das schon irgendwo Hand in Hand. Ich glaube, für viele Sachen, die ich dir erzähle, die ich jetzt auch im Podcast einfach wiedergebe, die kannst du, obwohl du kein Spieler bist, sehr, sehr gut nachvollziehen. Und andersrum, wenn du Sachen im Podcast erzählst, wie es für dich ist auf Turnieren, auf Veranstaltungen, dann bin ich da auch natürlich nicht in deiner Branche tätig, aber so nah dran am Geschehen, dass ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, wie es ist. Und das hilft natürlich auch in den Gesprächen, ja.
Voll. Naja, wie gesagt, war es eine negative berufliche Sache, die ich auch für Australien gut hätte gebrauchen können. Aber tatsächlich, bei all den Schwächen, die ich habe, wie zum Beispiel auf mein Equipment aufpassen und gut behandeln und so.
Es ist doch noch alles da.
Ja.
Es funktioniert auch noch alles, seit einem halben Jahr. Ist doch super.
Ja, aber neben all den Schwächen tatsächlich, was ich weiß nicht, woher das kommt, aber eine meiner größten Stärken, unabhängig von Journalismus, war eigentlich von klein auf, dass wenn mir was Schlechtes passiert, wenn ich richtig, umgangssprachlich auch gesagt, richtig auf die bekomme, dass es bei mir relativ schnell geht, dass ich so wieder, also ich bin negativ und mir geht's nicht gut, aber innerhalb von 24 zu 30 Stunden so, also ein bisschen mehr als einen Tag, entwickle ich dann wieder so Mechanismen, die das Ganze wieder positiv werden lassen und dann bin ich so ein bisschen, okay, wie kann ich jetzt aus dieser Situation weiterkommen und was Positives gestalten, wie helfe ich mir selbst, was war da dran, was stimmte, wie ist das gelaufen, wie kann ich mich verbessern, wie ist jetzt der nächste Schritt, das kommt bei mir sehr schnell und jetzt im sechsten Jahr der Selbstständigkeit, also das ist auch ein wichtiges Element natürlich und ich bin froh, dass ich das habe, weil wenn ich das mit dem Anfangsgefühl diese Woche vergleiche und jetzt, dann bin ich jetzt schon wieder so sehr positiv und ich warte noch auf ein, zwei Sachen bezüglich Australien und weil ich die Akkreditierung habe und dann entscheide ich das. Aber ich bin froh, dass ich dieses Element habe. Ich glaube, da sind wir auch ein bisschen gleich. In einem der, ich weiß nicht genau, welche Folge das war, aber da hattest du ja auch erzählt, wie du Niederlagen relativ schnell abhaken musst, um dieses Element einfach, damit es einfach weitergeht. Ich glaube, da haben wir beide so zumindest Verwandtheiten, ne?
Ja, also ich glaube auch, dass das eine der wichtigsten Eigenschaften ist, nicht nur in unserem Bereich, beim Tennis, wo du jede Woche halt ganz klar eine Niederlage bekommst oder halt im Beruflichen, wo man jetzt nicht jedes Mal eine Situation mit einer Niederlage gleichsetzen kann. Vielleicht liefen Sachen nicht so, wie man sich die vorgestellt hat. Aber das Wichtige ist halt, egal wie die Reaktion, finde ich, darauf ausfällt, wie intensiv die Reaktion ist, ob man das näher an sich ranlässt, ob man sich erstmal abreagieren muss, ob man traurig ist, ob man wütend ist. Wichtig ist, glaube ich, dass man möglichst schnell dann wieder einen klaren Kopf bekommt und nach vorne schaut. Und wenn man dann noch Sachen ganz rational mitnehmen kann für sich, okay, was habe ich jetzt aus dieser Situation gelernt oder was hätte ich besser machen können? Wie hätte man diese Situation anders lösen können? Dann wird man, glaube ich, auch langfristig Erfolg haben, weil schwierig wird es, wenn man nach Niederlagen eine sehr, sehr lange Zeit braucht, um wieder aufzustehen. Aber je schneller man das schafft und je klarer und rationaler man solche Sachen dann hinter sich lassen kann oder vielleicht auch mitnehmen kann als Erfahrung, desto schneller kommt man wieder auf die richtige Spur. Und das wird einen langfristig, glaube ich, immer weiterbringen.
Voll. Jetzt sind wir ja keine Motivational Speaker, wie man das immer so bei den Insta-Reels sieht, wenn dann so Podcaster so Monologe halten, so, du kannst alles schaffen und so. Aber tatsächlich habe ich die Woche viel darüber nachgedacht und als dann auch klar war, dass wir die Woche aufnehmen können, wollte ich das auf jeden Fall thematisieren, weil das sind halt so Kleinigkeiten, ne? Ich bin jetzt, wie lange, 1,5 Wochen wieder hier aus Spanien, ne, wo es im Schnitt irgendwie 17, 18 Grad waren und Sonne im November. Und während wir jetzt gerade aufnehmen, das war so lustig, ich habe mich vorbereitet in einem Café, in dem ich öfter bin, wie du weißt, und habe mir Notizen gemacht für den Podcast und über was wir reden wollen, habe auch noch andere Dinge gemacht. Und ich bin raus und es hat einfach geschneit, so Schneeregen und ekelhaft und ich bin übelst nass geworden und bin hier angekommen, schnell noch umgezogen, alles aufgebaut, mein Fenster ist jetzt gerade vereist und tatsächlich ist es wirklich so, das sind ja diese kleinen Momente, der November ist eh, jetzt ist ja mittlerweile schon Dezember, aber November, Dezember sind ja eh ein bisschen ekelhaft in Deutschland, auch für die eigene mentale Gesundheit, wenig Sonne, wenig Vitamin D, sehr trüb, dass man da positiv bleibt und ich habe das wirklich gemerkt, in Turin war es ja genauso, aber dann in Malaga, dass diese Sonne unglaublich hilft für so ein bisschen mehr Positivität. Und jetzt 100%. Gepaart diese Woche, 100%. Und jetzt gepaart mit dieser Woche, war es schon tough, aber ich bin so stolz auf mich, dass ich das jetzt ganz gut hinbekomme und jetzt auch wieder positiv bin und so weiter. Und das, was du gesagt hast, ich kann es euch nur da draußen sagen, weil zum Beispiel diese Qualität, von der ich rede, ich bin jetzt ja sozusagen Amateurtrainer und Spieler auf unterstem Niveau, ne? Und im Fußball coache ich in der letzten Liga und im Tischtennis spiele ich jetzt in der, was ist das, fünftletzten Liga, wo ich einer der besseren Spieler bin und habe in beiden Vereinen mit sehr vielen Menschen und Persönlichkeiten zu tun. Und da sind einfach, und allgemein gesprochen, sehr viele Menschen dabei, wunderbare Menschen, Seelen, ne, mit denen ich gerne Zeit verbringe, die aber genau diese Mechanismen nicht haben. Auf unterschiedlichen Niveau, in unterschiedlichsten Facetten. Und ich bin dann immer total, als ich angefangen habe vor 2, 3 Jahren im Tischtennis, in diesem Verein zu arbeiten und jetzt im Fußball ein Dreivierteljahr da Verantwortung übernommen habe, ich bin in der Anfangszeit immer so ein bisschen überrascht, wenn ich damit konfrontiert werde, weil mein eigener Maßstab da sehr konträr ist. Und ich kriege das auch immer von außen gespiegelt. Ja, das mag ich überhaupt nicht. Auch Freunde von mir in den vergangenen 10 Jahren oft zu mir gekommen sind, ja, Yannick, also bei all deinen, das ist so negativ konnotiert, weißt du, bei all deinen Rückschlägen, also ich hätte ja schon längst aufgegeben. Und dann ist, das schaudert mich irgendwie so, weil das so irgendwie, das ist so negativ angehaucht, so nach dem Motto, ja, du, also du bist ja gar nicht so gut und du voll oft auf die geflogen, aber du überlebst irgendwie noch so.
Wir hatten ich ja finde, das kann man auch anders ausdrücken, ja.
Ja, ja, voll, aber ich habe von echt engen Leuten, teilweise habe ich nicht mehr so ein gutes Verhältnis, teilweise bin ich immer noch sehr eng mit diesen Menschen, aber ich habe gelernt oder lernen müssen, Wolli, dass sie das gar nicht böse meinen. Die können das gar nicht anders ausdrücken, weil sie sich nicht in dich hineinversetzen können. Ich kann mich auch nur zum Teil in dich hineinversetzen, weil ich kein absoluter Spitzensportler in meiner Sportart bin, unter den besten 250 auf der Welt. Aber dadurch, dass ich es beruflich mache, kann ich, wie du es angedeutet hast, ganz gut. Aber niemand, ich habe keinen Freund oder Familienmitglied, den ich wirklich so bezeichnen würde als, also als richtigen Freund, der dasselbe macht wie ich. Und die meisten sind in 9-to-5-Jobs mit Familie abgesichert, sonst irgendwas. Das heißt, denen fällt es extrem schwer, sich in meine Situation hineinzuversetzen. Erstens. B, haben sie gar nicht die zeitlichen Kapazitäten, um das zu tun und mir ein gutes Gefühl zu geben, weil sie mit ihrem Leben genug zu tun haben. Und in meinen 20ern habe ich das immer verwechselt, weil ich dachte, ich bin der Main-Charakter auch in deren Leben, weil das ist ja so toll, was ich tue und anders. Ich habe jetzt gerade für YouTube, ich habe mir selbst den Vogel gezeigt, so das war ein bisschen, das ist natürlich falsch, weil alles, was ich mache, mache ich nur für mich. Und wenn mich Leute supporten oder das toll finden, dann gibt mir das ein gutes Gefühl. Aber im Endeffekt ist das alles nur, hat das alles nur mit mir selbst zu tun. Und ich darf da nicht negativ werden, wenn die sich nicht in mich hineinversetzen können. So, und das habe ich gelernt und seitdem geht es mir besser. Und jetzt versuche ich eher in diesen Sportverein zurückzukommen zu dem eigentlichen Punkt, denen diese Mechanismen zu vermitteln. Und Wolli, ich scheitere da Woche für Woche dran. Also man kann ja auch immer besser scheitern, um mal hier Stanislas zu zitieren mit seinem Unterarm-Tattoo. Ever tried, ever failed, no matter what, try again, fail better. Und so ist das in meinem Leben und in deren Leben auch. Ich habe jetzt schon geschafft, bei dem einen oder anderen solche Mechanismen aufzubrechen, dass die nicht mehr so oft vorkommen. Und wir sind auf Kurs Meisterschaft in der C-Liga und bei uns im Tischtennis läuft es auch gut. Aber das überrascht mich trotzdem immer, wenn ich das bei anderen merke, weil ich diesen Mechanismus immer sehr schnell unterdrücken kann. Dafür habe ich, wie gesagt, ganz, ganz viele andere Schwächen. Aber ich bin froh, dass ich ihn habe und ich versuche da auch den anderen Menschen da so ein bisschen zu helfen, weil das ist genau das, was man irgendwie im Leben braucht, egal was ihr macht. Gerade in diesen Wintermonaten und ihr wisst ja auch, dass es mir auch nicht immer gelingt. Es kann auch nicht immer gelingen, aber es ist wichtig, dass es einem möglichst oft gelingt. Und umso schöner ist es, wenn ich jetzt so mit dir so ein bisschen auch einen Austausch habe bei jemandem, der in einer anderen Extreme ähnliche Erfahrungen machen kann und mit dem man sich dann mal austauschen kann. Auch wenn du vielleicht denkst, du hast die Woche gar nicht so viel getan, aber mir hat das extrem geholfen. Ja.
Ja, also ich denke auch, dass es nicht Mittel zum Zweck ist, sondern einem geht es halt auch extrem schnell viel besser. Sagen wir es mal so. Also, so wie du jetzt heute hier da sitzt, bist du halt schon wieder sehr, sehr klar und positiv. So, und das ist ja halt, ja. Ja, und darum geht es halt am Ende. Und wie gesagt, das wird einen halt langfristig, nicht bei jedem Schritt wird es zum Erfolg führen, aber langfristig wird die Richtung stimmen.
Ja, und dann steigen wir mit der Aktualität ein, mit dem Thema. Ich habe es ja eingangs erwähnt, dass die Tenniswelt vor einigen Tagen geschockt hat. Iga Swiatek, lange Zeit beste Spielerin der Welt, fünfmalige Grand-Slam-Siegerin, jetzt hinter Sabalenka seit einiger Zeit Nummer 2 der Tenniswelt, hat einen positiven Dopingtest gehabt. Wir haben ja schon relativ oft aufgrund von meinen Stärken oder meinem Hintergrund über Doping gesprochen, jetzt aber auch immer mehr sprechen müssen. Neben Simona Halep und Jannik Sinner nun die dritte Nummer 1 oder ehemalige Nummer 1 der Tenniswelt, die seit August 2022 einen positiven Dopingtest oder sogar mehrere positive Dopingtests abgegeben hat. Und das wirft natürlich einen gewissen Schatten auf die Tenniswelt und viele Leute haben uns auch geschrieben, haben mir persönlich geschrieben, nach Infos ersucht. Und wie so oft in diesen Fällen, ich habe bisher noch nichts veröffentlicht, weil Schnellschüsse bringen da gar nichts. Öffentliche Schnellschüsse schon mal gar nichts. Ich habe in den sozialen Medien ja an dem Tag dargelegt, wie die Sachlage ist und seitdem recherchiere ich. Und bin da auch mit Edmund Willison, der ja vor ein paar Wochen hier in dem Podcast oder mittlerweile Monate zu Gast war, wo wir ausführlich über den Fall Yannick Sinner gesprochen haben, mit ihm im Kontakt, und da wird auch was veröffentlicht werden in den nächsten Tagen, vornehmlich von ihm, aber wo ich auch eine Rolle spiele. Und jetzt hier in dem Podcast werden wir mal die Fakten darlegen und ein paar Grautöne erwähnen, die man sachlich darlegen kann. Ich habe mir dazu Notizen gemacht und Wolli, ich werde die jetzt mal ordentlich vortragen. Ich habe mir die hier, wie gesagt, verschriftlicht, weil man ja auch mit, wie du weißt, mit einem falschen Wort oder so dann auch in rechtliche Zwänge kommt. Und danach, Wolli, reden wir da noch ganz kurz drüber, ja?
Ja, ich mute mich dann mal für 4 Minuten.
Nee, bitte nicht. Wenn du auch Fragen oder Comments dazu hast, grätsch bitte auch mal rein, weil du denkst da vielleicht auch sehr ähnlich wie unsere HörerInnen. Und ich bin schon so sehr in dem Thema drin, dass ich dann vielleicht ein wichtiges Detail oder ein Ausrufezeichen, Fragezeichen weglasse. Also melde dich da kurz. Und dann kann ich ja immer noch sagen, das kann ich beantworten oder das kann ich nicht beantworten. Ihr wisst das sowieso bei dem Thema. Ich lehne mich nur so weit aus dem Fenster, wie ich kann. Und wenn ich was nicht weiß, dann sage ich das auch.
Ja,
okay. Faktenlage. Iga Świątek, fünffache Grand Slam-Siegerin, wurde für einen Monat gesperrt, nachdem sie positiv auf das Medikament Trimetazidin getestet wurde. Trimetazidin wird zur Behandlung von Herzkrankheiten wie Angina und zur Verbesserung der allgemeinen Leistungsfähigkeit bei Menschen mit Herzkrankheiten eingesetzt. Trimetazidin habt ihr vielleicht in den vergangenen Monaten, wenn ihr Olympische Spiele und generell die sportpolitischen Entwicklungen verfolgt habt, schon mal gehört. Es ist das gleiche Medikament, auf das die 23 chinesischen Schwimmer vor den Olympischen Spielen 2020 in Tokio positiv getestet wurden. Ich habe ja auch während Olympia für das ZDF gearbeitet, für die Stammhörerin, ihr wisst das, da gab es ja große sportpolitische Verstrickungen, warum die nicht gesperrt wurden, warum teilweise die jetzt in Paris starten durften, einige von diesen 23 chinesischen Schwimmern. Das nur mal zur Einordnung, es ist das gleiche Medikament. Erklärung und Fragen. Die ITIA, die kennt ihr mittlerweile ja auch, das ist die Organisation unabhängig von dem Tennisweltverband, die aber in London in der unteren Etage unter dem Weltverband sitzt und für Dopingfragen und Matchfixing-Fragen im Tennis zuständig ist. Das nochmal für die neuen HörerInnen. Die ITIA hat akzeptiert, dass Świątek verunreinigte Melatonin-Tabletten eingenommen hatte. Melatonin, kennt der eine oder andere vielleicht von euch auch, wird genommen im Alltag für Nicht-Profisportler, um zum Beispiel gegen Schlafstörungen vorzugehen, also einfach gesagt, besser zu schlafen. Ich habe, wie Edmund auch und einige anderen Experten auch, natürlich den kompletten öffentlich einsehbaren Bericht über den Fall gelesen, den PDF-Bericht, wo punktgenau das, was für die Öffentlichkeit bestimmt ist, von der ITIA runtergeschrieben wurde, was, wann, wie passiert ist. Daraus ergeben sich jetzt diese Informationen, die ich euch vorlese.
Sie hat Iga die Tabletten genommen, um Jetlag zu bekämpfen, richtig?
Genau, so hat sie das gesagt, ja. Iga Świątek legte Quittungen über den Kauf auf den Namen ihrer Psychologin oder Psychologe. In den Dokumenten heißt es nur, dass die auf den Namen des Psychologen waren. Tennis-Freaks wissen, dass sie eine langjährige Psychologin hat, die oft mit ihr reist. Könnte sein, dass sie auf ihrem Namen sind, ist aber nicht 100% klar. Das Einzige, was wir 100% wissen, ist, Świątek legte Quittungen über den Kauf auf den Namen eines Psychologen vor und konnte negative Haartestergebnisse vorlegen. Jetzt wird's interessant. Sie hat das Mittel Melatonin oder beziehungsweise das positive Mittel, was da drin ist. Aber es geht eher um das Melatonin, weil sie war sich ja bewusst, dass sie diese Schlafstörung hat und es nimmt. Hat dieses Produkt nicht auf ihrem Doping-Kontrollformular angegeben. Kurzer Einschub von mir. Wenn der Daniel, also wenn Wolli von der NADA oder der ITF kontrolliert wird und er Medikamente nimmt für Krankheiten, Oder zum Beispiel, ne, Alexander Zverev, das ist ja das beste Beispiel, ist, hat ja Diabetes und muss Insulin nehmen. Insulin steht auf der Dopingliste. Dementsprechend hat er ein Kontrollformular, auf dem er aufschreibt, dass er das nimmt und dafür auch ein ärztliches Attest hat, weil er ja positiv auf Insulin getestet werden wird. So. Sie hatte dieses, und das ist ihr Fehler, nicht vermerkt auf ihrem Dopingkontrollformular, dass sie Melatonin nimmt, weil sie nach eigener Aussage sich nicht bewusst war, dass Melatonin dieses Dopingmittel, über das wir eben gesprochen haben, enthält. Ganz interessant war, dass sie, das wurde aus den Ermittlungen, die öffentlich zugänglich sind, klar, 14 Substanzen oder Supplements angegeben hat auf dem Dopingkontrollformular.
Ja, nochmal kurz eingegrätscht von mir. Mhm. So wie ich es verstanden hatte, hat sie die Melatonin-Tabletten oder Lutschpastillen aber auch nur für eine Zeit genommen. Also weil du jetzt gesagt hast, Schlafstörungen, sie nimmt es wegen Schlafstörungen. Es ist ja nicht so, dass sie die 2-3 Monate oder noch
länger einnimmt. Genau, also das habe ich jetzt allgemein formuliert, dass okay. Melatonin hilft gegen Schlafstörungen. Du hast ja schon gesagt, sie hat es gegen Jetlag benutzt. Sie hat es temporär benutzt, um...
Genau, also ich gehe mal davon aus, 1-2 Tage im Normalfall.
Genau.
Vielleicht eine Woche.
Genau. Wenn wir komplett klar sind und komplett unabhängig sind, dann kann man immer noch formulieren, soll es benutzt haben. Also sie hat angegeben, dass sie das so gemacht hat. Diese 14 Substanzen und Supplements klingen schon relativ viel, haben mich aber persönlich nicht überrascht, weil ich schon von dem einen und anderen gehört habe, dass im obersten Profibereich doch sehr, sehr viele Supplements und Substanzen benutzt werden. Wir haben ja oft auch schon über TOEs geredet, also medizinische Ausnahmeregelungen, die in Anführungszeichen das moderne Doping sein könnten, allgemein gesprochen, dass Leute, die zum Beispiel nicht zuckerkrank sind, ja, oder nicht Testosteron nehmen müssen, verletzt sind und dann in dieser Zeit Testosteron nehmen, vom Arzt verschrieben, und dieses Testosteron ist dann immer noch im Körper, wenn sie schon wieder Wettkämpfe bestreiten. Aber das mal nur so am Rande. Also, sie hatte das Mittel nicht auf ihrem Doping-Kontrollformular hinterlegt, hat dann die Probe abgegeben, die sich später als positiv rausgestellt hat.
Genau, noch mal kurz dazu. Ja, wir hatten auch auf unserem Instagram-Kanal eine Zuschrift bekommen, bezogen auf diese 14 Substanzen. Und die Frage war, ob das normal ist im Tennisbereich, Sportbereich. Und die Frage ging auch an mich, ob ich das so bestätigen kann, beziehungsweise ob ich da meine Einschätzung zugeben kann. Und aus meiner persönlichen Sicht ist, wie gesagt, nur meine Meinung, sind 14...
Ich habe es ja auch gerade ein bisschen versucht, aber mach du auch nochmal, ja.
Es sind 14, sind schon viel, aber ich würde sagen, grundsätzlich mit Nahrungsergänzungsmitteln zu arbeiten, vor allen Dingen auch im Leistungssport, ist sehr, sehr üblich. Ich kann hier keine Empfehlungen aussprechen, aber ich denke, es ist auch für die grundsätzliche Gesundheit keine so schlechte Sache, die ein oder andere Sache zu ergänzen. Da natürlich sind wir beim Thema immer darauf achten, woher es kommt und so. Aber ich sag mal, dass man zwischen 4 und 8 Supplements hat, ist, glaube ich, keine Seltenheit. Ja.
Wie achtest du mit deinen finanziellen Möglichkeiten darauf, dass die Supplements nicht verunreinigt sind?
Nach bestem Wissen und Gewissen dort bestellen, wo es halt mit Siegel geprüft ist, nach Möglichkeit in Deutschland hergestellt, laborgetestet. Und wenn ein Siegel drauf ist, dann muss ich ja auch drauf vertrauen. So, ich kann es, also ich schicke es nicht ein ins Labor nochmal und mache einen unabhängigen Test.
Das ist ja auch teuer.
Ich habe keine Ahnung, wie viel das kostet, aber...
Einige Topspieler machen das so, ja.
Ja, aber dann ist ja auch vielleicht die Frage, okay, was ist in der nächsten Produktion? Dann muss ich das ja wieder machen. Ich kann jetzt nicht von jedem Päckchen eine Tablette oder 5 Gramm Pulver irgendwo hinschicken. Deswegen muss ich einfach darauf vertrauen, was angegeben ist. Und bislang, toi toi toi, war auch immer alles sauber. Und ich wurde in den letzten Wochen 2-mal getestet, einmal in Kanada, einmal in Italien. Und da musste ich natürlich auch angeben, oder ich durfte angeben, was ich genommen habe, ob ich etwas deklarieren möchte. Und da habe ich natürlich dann auch meine Nahrungsergänzungsmittel alle aufgelistet und da geht es dann auch darum, wie viel hast du genommen, wann war die letzte Einnahme und ja, genau, da ist eigentlich immer ganz gut, so eine Liste im Handy zu haben, dass man nichts irgendwie vergisst oder wenn man halt mal irgendeine Medizin nimmt, irgendein Medikament, sich das bestenfalls direkt aufzuschreiben, weil vor allen Dingen, wenn man halt ganz oben ist in der Welt, wird man halt noch öfter getestet. Und was ich halt immer gehört habe, schreib immer alles auf, weil dann hast du weniger Probleme, wenn mal was verunreinigt ist. Aber jetzt in dem Fall ist halt genau das eingetreten. Sie hat viel angegeben und dann hat sie das nicht angegeben, was jetzt anscheinend das Problem gewesen sein könnte.
Genau, eine der professionellsten Spielerinnen mit dem professionellsten Umfeld war nicht klar, dass das vermutlich kleine Spuren von diesem Dopingmittel enthält, konnte es dann aber nach dem positiven Test relativ schnell lokalisieren, dass das enthält. Das ist mal nur so von mir. Wir machen aber
Ja.
mit der Faktenlage weiter. Also, aber du, gut, danke für deine Einschätzung. Es gibt ja auch dieses öffentlich zugängliche Foto, was mal in der Insta-Story von Carlos Alcaraz war, mittlerweile anderthalb, 2 Jahre her. Das habe ich dir auch mal gezeigt. Da wird er massiert von seinem Physio in einem Hotelzimmer während des Spiels. Und im Hintergrund ist ein Waschbecken zu sehen mit Spiegel. Und das komplette Waschbecken stand voll mit Medizin und Nahrungsergänzungsmitteln, also wirklich sehr viele Mittel. Und mir haben auch Spieler schon gespiegelt, anonym und nicht öffentlich, dass im Top-Bereich doch schon sehr viele Supplements, aber auch Substanzen genommen werden, die in die Grauzone reingehen oder halt als TOE durchgehen. Und dann ist halt immer sehr schwer nachweisbar, auch für Anti-Doping-Jäger, ob das wirklich wegen einer Krankheit ist oder aufgrund dessen, dass man die Leistung steigern möchte. Wir machen mal mit den Fakten weiter. Also sie hat das nicht auf ihrem Doping-Kontrollformular angegeben. Jetzt das Zweitwichtigste. Die ETIA war nicht in der Lage, den Hersteller direkt zu kontaktieren. Aus Polen, in der EU-zertifizierten Fabrik. Da sage ich später nochmal was zu, aber das stand in dem Dokument drin. Und die ETIA war auch nicht in der Lage, das Produkt unabhängig zu beschaffen, um es auf Kontamination zu testen. Die ETIA untersuchte stattdessen den versiegelten Behälter der von Swiatek bereitgestellten Melatonin-Tabletten, in dem Trimetazidin nachgewiesen wurde. Das heißt, nach dem positiven Test hat dann das Team von Swiatek, wie auch immer, zu der Erkenntnis gelangt, dass das Mittel Trimetazidin in der Melatonin-Tablette enthalten ist und hat dann diesen versiegelten Behälter, der von Swiatek bereitgestellt wurde, eingesendet. Die Begründung der ETIA ist wie folgt: Zitat, die ETIA versuchte unabhängig einen Behälter aus derselben Charge zu beschaffen, was jedoch angesichts des Verfallsdatums des Produkts und der Nichtreaktion des Herstellers nicht möglich war. Die ETIA vergewisserte sich jedoch, dass der versiegelte Behälter, den der Spieler erhalten hatte, aus der gleichen Charge stammte wie der vom Spieler verwendete, von der Spielerin verwendete. Die Chargennummern stimmten überein und dass der versiegelte Behälter ein manipulationssicheres Siegel hatte. Gut. Sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr schwer, dann natürlich das identische Mittel aus der identischen Charge von dem identischen Zeitraum zu finden, um dann sicher zu sein. In diesem getesteten Mittel wurde dann eine geringe Menge von TMZ, so heißt das abgekürzt, gefunden. Die bei ihr in dem positiven Dopingtest festgestellte Menge war minimal. Laut den Messdaten wurden bei ihr 50 Pikogramm in einem Millimeter Urin gefunden. Das sind 0, und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nullen, 5 Gramm pro Milliliter. Ein polnischer Arzt, ich sag's extra, ein polnischer Arzt, Dr. Andrzej Pokrywka von der Medizinischen Universität Warschau, Anti-Doping-Experte am Zentrum für Sportmedizin und jemand, der ursprünglich empfohlen hatte, TMZ auf die WADA-Verbotsliste zu setzen, sagte in einer Analyse, die das Swiatek-Lager am Donnerstag veröffentlichte, Zitat, Die Konzentration der Substanz in der Urinprobe ist extrem niedrig. Und das negative Ergebnis der Analyse der Haarprobe der Athletin bestätigt, dass sie kein Trimetazidin in einer Menge eingenommen hat, das auch nur der niedrigsten therapeutischen Dosis für diese Substanz entspricht. Leistungsförderung kann eine so geringe Menge nicht sein.
Hast du Informationen zu diesem Haartest? Also hat sie den privat veranlasst oder ich meine?
Nee, habe ich keine Informationen zu. Ich habe jetzt nur mal diese Information mit der geringen Menge vorgeschoben, weil auch zum Beispiel Andy Roddick in seinem Podcast mit seinem Co-Host auch darauf genau rumgehackt hat, dass das ja er hat das in Bezug auf Swiatek gesagt, ich sage es jetzt mal losgelöst von Iga Swiatek allgemein. Ich habe das hier schon sehr oft genannt, aber ich habe das Bedürfnis, es nochmal zu wiederholen. Leute, ich kann das nicht mehr hören, allgemein gesprochen, dass Leute behaupten, wenn jemand positiv getestet wurde, es kann nicht leistungssteigernd gewesen sein, weil nur so eine geringe Menge gefunden wurde. Ich kann das nicht mehr hören. Wenn man daran glaubt, dass es im Profisport Leute gibt, die was Verbotenes tun und sie im obersten Bereich arbeiten mit vielen finanziellen Mitteln und einem professionellen Umfeld und sie dann erwischt werden, dann wird immer nur eine geringe Menge gefunden, weil sie natürlich versucht haben, dieses Mittel zu verschleiern. Komplett losgelöst gesprochen von Iga Swiatek. Und wenn dann jedes Mal in einem Insta-Post von einem Sportler und dann noch ehemaliger Sportler und sogar Journalisten behaupten, ja, das kann ja nichts gewesen sein, weil nur eine geringe Menge gefunden worden ist, dann geht das komplett an dem Punkt vorbei. Es gibt Mikrodosierung im modernen Doping. Gilt sowohl für Eigenblutdoping als auch andere Mittel. Du nimmst es in geringer Menge zu verschiedenen Zeitpunkten, verschleierst es sofort und es gibt Mittel, die relativ schnell wieder aus dem Körper raus sind. Können dir aber trotzdem im Training, bei der Regeneration oder sogar im Wettkampf helfen. Im Wettkampf vor allem dann, wenn du medizinisch abgesichert bist und versichert bekommen hast, dass dieses Mittel auf keinen Fall in einer Urinprobe nach dem Spiel nachgewiesen werden kann. Trotzdem gibt es immer wieder Fehler, die passieren. Dann wird man auf geringe Mittel positiv getestet, losgelöst von Swiatek gesprochen, ich wiederhole es immer wieder, und dann kommen solche Erklärungen. Deswegen bitte, bitte seid vorsichtig, wenn das Leute erwähnen, weil es entspricht nicht der Wahrheit. Ja, natürlich kann es passieren, du hast es eben als Sportler erklärt, Wolli, wenn man wirklich keine negativen, meine Kamera ist heute locker, wenn es wirklich keine negativen Gedanken gibt beim Sportler und was verunreinigt ist und dann nur eine geringe Menge gefunden wird, dann ist man natürlich auf gut Deutsch gesagt ein bisschen im A und dann muss man gucken, ob man solch einer Kontaminierung zum Opfer gefallen ist. Aber allgemein gesprochen, die Anzahl an Kontaminierungen, speziell im Profitennissport in den letzten 10 Jahren, ist schon sehr hoch. Wir machen noch weiter in der Faktenlage. Mittlerweile, einige Tage nach Veröffentlichung, dass Iga Swiatek positiv getestet worden ist und einen Monat Sperre bekommen hat, hat sich das polnische Pharmaunternehmen, das das verunreinigte Melatonin-Medikament hergestellt hat, das bei Swiatek zu dem positiven Test geführt haben soll, eingeräumt, dass das Medikament Spuren des Medikaments enthielt. Das Unternehmen hat sich auch dazu geäußert, warum es sich geweigert hat, mit der ETIA während des Falles zu korrespondieren. Die ETIA hat uns nicht direkt kontaktiert. Wir wurden von einer Anwaltskanzlei aus Großbritannien kontaktiert, die nicht angegeben hat, für wen sie arbeitet. Der Vertreter der Anwaltskanzlei erwartete von uns, dass wir Maßnahmen ergreifen, die gegen das polnische Arzneimittelrecht verstoßen hätten. Paragraphen und so weiter erspare ich euch jetzt. Insbesondere im Hinblick auf den Versand von Arzneimitteln an nicht autorisierte Personen. Also Sprichwort Privatsphäre. Also ihr seht, sehr, sehr kompliziert. Wir kommen zurück. Viele sprechen ja jetzt von, dass das so eine Silent Ban war und sie jetzt provisorisch einen Monat symbolisch gesperrt wurde. Fakt ist, dass sie Iga Swiatek für ihren Verzicht von 3 aufeinanderfolgenden Turnieren in diesem Herbst 3 verschiedene Erklärungen abgab. Von der Teamseite kamen auch Comments, dass das trotzdem der Wahrheit entsprochen hat, aber bildet euch da bitte euer eigenes Urteil zu. Jetzt kommen wir zu der Thematik, die auch zum Beispiel ganz viele von euch angesprochen haben und auch Wolli hat mich privat dazu befragt. Es gab ja erst vor 3 Wochen einen ähnlichen Dopingfall der 18-jährigen Wimbledon Juniorenfinalisten von 2023, der Tschechin Batunkova. Und erst vor 3 Wochen akzeptierte die ITIA eine Kontaminierungsverteidigung von eben Batunkova, die 2-mal positiv auf dasselbe Medikament Trimetazidin getestet worden war. Aber auch hier war die Agentur nicht in der Lage, den Hersteller zu kontaktieren. Am selben Tag und in der Folge nahm die ITIA Kontakt mit dem Hersteller des Supplements auf. Der Hersteller hat der ITIA trotz zahlreicher Versuche nicht geantwortet. Sie wurde, wie gesagt, 2-mal darauf getestet, beim ITF W50-Turnier im Februar 2024 in der Slowakei und im März diesen Jahres bei einem 75er-Event in Slowenien. Im April erhielt sie die Nachricht, dass sie positiv getestet wurde. Sie bestritt sofort, wissentlich TMZ genommen zu haben. Das Problem, die Tschechin konnte zunächst keine Quelle benennen, um zu erklären, wie das TMZ in ihren Körper gelangt war. 2-mal bat sie die ITIA um Aufschub des Verfahrens, 2-mal kam ihr die ITIA entgegen. Erst Ende Oktober konnte Batunkova eine Erklärung für die erhöhte TMZ-Werte liefern. Ihr Fall war eine Kontaminierung durch ein Nahrungsergänzungsmittel. Mit dem Fund der Quelle ging das Verfahren dann ähnlich schnell zu Ende wie bei Swiatek. Mitte November veröffentlichte die ITIA das abschließende Urteil. Batunkova erhielt eine 6-monatige Suspendierung, weil es in ihrem Fall einfach so lange gedauert hatte, um den Ursprung der Verunreinigung zu finden. Was sich außerdem zu ihren Gunsten auswirkte, ein im hohen Maße unreguliertes Nahrungsergänzungsmittel beinhaltet ein größeres Kontaminationsrisiko als das von Swiatek. Eingenommene regulierte Medikament. Daraus ergibt sich laut ITIA auch ein höheres Maß an Schuld im Fall von Batunkova, selbst wenn es am Ende heißt, dass der Tschechin kein signifikantes Verschulden nachzuweisen ist. Die letzten 2 Absätze waren aus einem Artikel von Tim Böseler vom Tennismagazin, der über den Fall berichtet hat. Ansonsten waren das meine recherchierten Infos zusammen mit Edmund Willison, unter anderem auch aus dem sehr, 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 sehr guten Newsletter Honest Sport auf Substack. Den habe ich hier schon mehrmals empfohlen. Und wer abgesicherte Infos auf dem höchsten Niveau haben möchte, die auch mal kritisch hinterfragen, bitte, bitte abonniert diesen Newsletter. Er steckt da unglaublich viel Arbeit rein. Genau, das Letzte, was ich dazu sagen möchte, das waren jetzt die Fakten. Ihr seht, es ist wieder super kompliziert und es ist auch eine Glaubensfrage, wie so oft im Anti-Doping-Kampf. Ich möchte noch ein Wort, Wolli, verlieren zu Simona Halep, die sich öffentlich ja beschwert hat, dass der Fall von Iga Swiatek beweisen würde, dass sie ungleich behandelt worden ist von der ITIA. Und da möchte ich nochmal ganz klar hinterlegen, dass jeder Dopingfall im Tennis und auf der Welt anders ist, individuell. Es gibt nur, wir haben jetzt 2 Fälle gehabt, die sich ähneln, aber auch da habe ich gerade versucht, Unterschiede herauszuarbeiten. Bei Simona Halep ist es so, das möchte ich in aller Deutlichkeit auch nochmal sagen, das hat auch Edmund in seinem Newsletter sehr deutlich gemacht. Haleps Fall unterscheidet sich deutlich von dem von Swiatek, da sie des Blutdopings beschuldigt wurde, wenn ihr euch erinnert. Und zwar über einen längeren Zeitraum hinweg aufgrund von Anomalien in ihrem biologischen Athletenblutpass, ABP. Darüber haben wir ja auch schon geredet. Und außerdem positiv auf Roxadustat getestet wurde, ein Blutdopingmittel, das man mit einer Pille einnehmen kann. Der KAS hat dann später akzeptiert, dass Halep mit Roxadustat kontaminierte Nahrungsergänzungsmittel eingenommen hatte und befand sie auch nicht eines ABP-Verstoßes für schuldig. Ihr wisst, das ITIA-Urteil war komplett konträr von dem späteren KAS-Urteil. Die Fälle unterscheiden sich aber extrem. Und wenn sie jetzt da ihre Plattform nutzt, um da auf die ITIA einzureden und sie zu kritisieren, ist das ihr gutes Recht, hat aber nur sehr, sehr geringfügig mit der Faktenlage zu tun. Das war mir auch nochmal wichtig. Alles andere, was ich jetzt sagen könnte, würde unserer Recherche vorgreifen. Was ich allerdings schon sagen darf, auch in Absprache mit Edmund, ist, dass das Mittel, über das wir jetzt die ganze Zeit reden, Trimazidin, eine Weiterentwicklung ist, Wolli, von Meldonium. Meldonium klingelt bei den meisten Tennisfans relativ schnell, weil das Herzmittel war, auf das Maria Sharapova getestet wurde und durch das sie 2 Jahre ihrer Karriere am Ende verloren hat und dann auch nie mehr zur alten Stärke zurückkam. Meldonium war vor allem im russischsprachigen Raum eine erlaubte Form von Doping, die durch bessere Herzversorgung einfach dafür gesorgt hat, dass du mehr Ausdauer hast, um das jetzt mal ganz, ganz vereinfacht darzustellen. Und dann irgendwann aufgrund von Hinweisen aus der osteuropäischen Welt von der WADA aufgenommen wurde. Und die Geschichte ist ja bekannt. Sharapova hat das dann, als es dann auf der Dopingliste stand, weitergenommen, weil sie angeblich trotz des professionellen Teams, sie war ja eine der bestverdienenden Sportlerinnen der Welt, nichts davon wusste. Ihr damaliger Agent ist Max Eisenbart, einer der gewieftesten und prominentesten Tennisagenten der Welt von IMG, der seit geraumer Zeit auch mit Iga Swiatek zusammenarbeitet. Verstrickungen gibt es auch bei Iga Swiatek, die zum Beispiel mit einem ehemaligen Fitnesstrainer zusammengearbeitet hat, zu einem gewissen Zeitraum, mit dem auch der Top-100-Spieler Kamil Majdzsak zusammengearbeitet hat. Und dieser Fitnesstrainer hat vor 2 Jahren einen polnischen Ernährungsberater empfohlen. Und dieser Ernährungsberater empfahl ihm, also Kamil Majdzsak, Nahrungsergänzungsmittel, Metabolikmodulatoren und 2 andere anabolige Agenten, die verunreinigt waren. Und das war der Fall, über den du auch hier so ausführlich gesprochen hast, wie es sein kann, dass man auf so 3, 4 starke Mittel positiv getestet worden ist und was die für eine krasse Auswirkung haben. Und Edmund hat was rausgefunden von diesem Fitnesstrainer, dem ich aber nicht vorgreifen möchte. Das wird dann auf seinem Newsletter in ein paar Tagen auch in Kooperation mit einem Medium hoffentlich, wenn alles abgesichert ist und journalistisch sauber, auch veröffentlicht werden. So, jetzt habe ich relativ lange darüber geredet mit einigen Nachfragen von Wolli. Wollis Gesicht zufolge nach und seinem Durchatmen, so geht's glaube ich euch allen auch, sieht man, dass der Fall wieder äußerst kompliziert ist. Wie jeder Fall, dass es eine Glaubensfrage ist, dass es kompliziert ist und ich habe jetzt mal versucht, die Faktenlage für euch darzulegen und trotzdem in den Grauzonen euch auch noch die ein oder andere Information an die Hand zu geben, die wichtig ist. Und worüber ich euch bitten möchte, ist, dass wenn ihr andere Podcasts hört, wenn ihr Artikel lest und so weiter, dass ihr gewisse Dinge einfach auch ein bisschen kritisch hinterfragt, weil der Profi-Tennissport nicht komplett sauber ist, wie alle anderen Top-Sportarten auf der Welt auch nicht komplett sauber sind, bei denen viel Geld im Spiel ist. Und ja, es gibt diese Kontaminierungsfälle, ganz klar, daran glaube ich auch. Aber losgelöst von dem Fall jetzt von Iga Swiatek, glaube ich nicht, dass jeder positive Dopingtest ein Kontaminierungsfall ist, sondern dass dahinter auch Dopingfälle stehen, losgelöst von Iga Swiatek, die wirklich mit Doping zu tun haben. Und dass die Anzahl an positiven Tests dafür spricht, dass die ITIA ihren Job unabhängig von der ITF ein bisschen ernster nimmt, als die ITF, die bis 2021 ja selbst getestet hat. Und ich sehr gespannt bin, wie es weitergeht. Weil Fakt ist, Wolli, wir haben jetzt den Fall immer noch von Jannik Sinner, der ja im neuen Jahr von der WADA, der wurde ja neu aufgerollt von der WADA, es wurde ein Einspruch eingelegt und vor dem obersten Sportgerichtshof wird eine Entscheidung erwartet. Ich habe jetzt gehört, dass das Verfahren wohl, also dass die Befragung wohl erst im Februar stattfinden soll, vor dem CAS, also nach den Australian Open. Ich bin da mal gespannt, wie schnell dann überhaupt, ich konnte es aber nicht verifizieren, ob das wirklich stimmt. Ich habe ja immer vom ersten Quartal 2025 gesprochen. Die WADA hat jetzt aber auch die Möglichkeit, genau wie im Fall von Sinner, auch gegen das Swiatek-Urteil Einspruch einzulegen. Also Doping im Tennis wird uns auch in der ersten Jahreshälfte 2025 weiter begleiten. Ob man das will, ob man dem Ganzen als Dopingjäger positiv, in Anführungszeichen positiv, gegenübersteht oder gar keinen Bock drauf hat. Es ist aber ein nicht wegzudiskutierender Fakt momentan.
Ja, ich finde es Wahnsinn, dass man bei all der Recherche und genauem Einlesen und Faktenüberprüfung und Gerichtsurteilen und Einsprüchen und dann immer wieder diese zwei unterschiedlichen Seiten, die da aufeinanderprallen, dass es halt, wie du schon gesagt hast, am Ende dann trotzdem eine Glaubensfrage ist. Weil es startet halt mit einem positiven Test und dann geht's halt in die Beweisführung, wie das passieren konnte. Und es ist halt in der Vergangenheit immer so gewesen, dass man selbst nach Strafen oder wie auch immer dann immer noch ein Fragezeichen dran hatte, weil es nicht endgültig zu klären und zu beurteilen ist. Das, wie gesagt, muss dann jeder quasi für sich entscheiden, wie glaubhaft er das ein oder andere oder wie logisch er es findet. Aber das finde ich halt einfach nur krass, dass du halt bei allen Fällen am Ende dann eigentlich auch nur die Achseln zuckst, mit den Achseln zuckst. Ja.
Ich habe ganz, ganz vorhin am Anfang des Podcasts war ich ein bisschen hellhörig, als du gesagt hast, dass du dich oder dass man sich allgemein als Tennisprofi auch unter Druck gesetzt fühlt, wenn ständig Turniere angeboten werden. Dass man dann vielleicht weniger Pausen macht und so weiter. Und so ähnlich geht es mir als Journalist, wenn dauernd eine Sachlage entsteht, für die man eigentlich bekannt ist. Also jetzt sprich, wenn es dauernd Dopingfälle gibt und ich in der Szene dafür bekannt bin, dass ich viel über Doping berichtet habe. Man aber bei dem Thema so viel Energie reinstecken muss und Genauigkeit braucht, bis es zu einer Veröffentlichung kommt, dass man Zeit braucht. Und ich habe mich genau auch die letzten Tage auch sehr davon unter Druck gesetzt gefühlt, habe mich aber dagegen entschieden, weil ich aufgrund auch dessen, was wir vorhin geredet haben, die negative Sache, die Woche war, und es sind auch noch andere Dinge gewesen, über die ich jetzt gar nicht geredet habe, mich nicht in der Lage gefühlt habe, auf meinem gewünschten Niveau über den Fall zu reden. Und Edmund seine Newsletter veröffentlicht hat, und ich mich da auch ein bisschen dran gehalten habe und dann trotzdem auch recherchiert habe, aber eher, ich habe jetzt hier ein Dokument, davon habe ich euch jetzt übrigens auch nur 10% vorgetragen. Der eine oder andere wird denken, boah, Janik, das war wieder viel zu viel, wie soll ich mir das alles merken? Aber ich habe davon nur 10-15% benutzt. Und dieses Dokument ist auf meinem PC und das werde ich erweitern. Und wenn ein Medium das haben möchte und ich auch dazu bereit bin, dann werde ich auch dazu veröffentlichen. Aber es ist super schwer, dann auch über die Faktenlage hinaus noch einen Mehrwert zu liefern. Und das habe ich so ein bisschen verbunden mit dem, was du vorhin zum Thema Turnieren gesagt hast. Außerdem fand ich die andere Berichterstattung, ich habe ja zum Beispiel auch aus dem Artikel von Tim Böseler zitiert, den ich, kein Geheimnis, sehr schätze, mit dem ich ja beim Tennismagazin auch zusammengearbeitet habe. Aber auch seinen Artikel fand ich einen Ticken zu positiv insgesamt. Da waren keine Fehler drin. Aber mir hat die ein oder andere Einordnung gefehlt. Zum Beispiel, dass jetzt die Welt-Anti-Doping-Agentur auch darüber nachdenkt vielleicht oder wie sie damit umgeht mit dieser Mikrodosierung, ob sie vielleicht höhere Richtwerte einsetzt, damit diese Kontaminierungsfälle nicht mehr passieren. Aber genau das würde ja potenziellen Dopern auch helfen, die Mikrodosierung machen, dass sie dann unter diesem Richtwert bleiben können und nicht mehr und gar nicht mehr auffliegen. Und Mikrodosierung ist auf jeden Fall ein Ding und hilft auch, wenn du es wirklich professionell mit einem Arzt begleitest. Und da hat mir so ein bisschen die Einordnung gefehlt oder ich komme mit den Artikeln nicht klar, die nur, das hat jetzt aber gar nichts mit Tim zu tun, das hat er auch nicht. Der Artikel war ansonsten ausgewogen, das war nur vielleicht so der eine Part, der mich ein bisschen gestört hat. Aber es gab auch bei Halep und bei Sinner ganz viele Artikel auch von großen Medien, von guten Journalisten, die das komplett umgekehrt haben, also die Sportler komplett als Opfer dargestellt haben. Nach dem Motto, also Narrativ, die armen Sportler, die ja gar nichts mehr zu sich nehmen dürfen, weil dann ist irgendwas verunreinigt und dann werden sie positiv getestet und können ihren Sport niemals ausüben. Und Ich bin sehr kritisch, Wolli, wie du weißt, aber die Wahrheit liegt nicht komplett da. Sie liegt aber auch nicht komplett bei meiner kritischen Haltung. Aber ich stehe am, was haben wir heute, am 5. Dezember 2024 zu 100%ig dazu, meine Meinung, dass sie näher bei mir liegt als bei diesem anderen Narrativ. Und das stört mich manchmal. Und das stört mich auch bei dem Podcast von Andy Roddick und bei dem einen oder anderen Artikel.
Ja, das ist halt dein Fachgebiet, ne? Also, ich meine, wenn du jetzt unkritisch bei dem Thema wärst, dann wäre es irgendwie auch am Ziel vorbei und an deiner Profession vorbei. Also, wenn man da halt investigativ recherchiert, dann muss man dafür auch einfach sensibel sein. Und ich finde das auch völlig okay. Ich wollte halt einfach auch zu dem Thema sagen, dass es extrem interessant ist, diese detaillierten und wirklich auch gut recherchierten Sachen von dir zu erfahren. Und am Ende weiß es dann trotzdem eigentlich, also schlussendlich weiß es nur die Person, die es gemacht hat, wie es war. Und wir können eigentlich nur verschiedene Fakten begutachten und müssen dann auswählen, welche wir davon wie glaubhaft halten. Ja.
Ja, und das, was du ja auch, ich weiß gar nicht, ob ich das, wenn nicht, schneiden wir es raus, aber so sagen darf, was ja auch einige Spieler mich kontaktiert haben oder Tennisleute zu diesem Fall Bartunkowa, nach dem Motto, du hast mich ja, glaube ich, gefragt, gibt es da wirklich diese ungleiche Regeln für verschiedene Spieler? Ich habe ja versucht, das jetzt aufzubröseln, auch nochmal, ich erwähne es auch nochmal, weil du hast mich jetzt gelobt für meine Recherche. Ja, da waren noch Elemente, also ich habe mir natürlich das Dokument auch durchgelesen, was immer Haufen Arbeit ist und meine Interpretation daraus geschrieben. Aber ich hatte es ja gesagt, also Teile waren von Tim, Teile waren von Edmund aus dem Newsletter, das möchte ich auch nochmal erwähnen, journalistisch, genau. Aber trotz dessen, was wir praktisch bei den Fällen unterschieden haben, gibt es natürlich eine Ungleichberechtigung, Olli. Also die alleine schon wegen den finanziellen Mitteln und Ressourcen und Manpower, die Iga Świątek hat mit einem Agenten von IMG, einem Ärzteteam, einem Funktionsteam, Sponsoren und ihrem Bankaccount, der sich natürlich in einem erheblichen Maße von einer Wimbledon-Finalistin, die vielleicht auf dem Weg dahin ist, zu einer absoluten Topspielerin, unterscheidet und sie einfach viel länger braucht, um den Ursprung zu lokalisieren, wenn es denn so war, vielleicht auf Anwälte zurückgreifen muss als 18-Jährige, die Eltern oder ein anderer Agent gesucht hat, die vielleicht nicht so darauf spezialisiert sind, die länger brauchen, um sich einzulesen, also all diese kleinen Dinge, dann natürlich entsteht dadurch eine Ungleichbehandlung. Ja, also keine Ahnung, wenn du jetzt positiv getestet worden würdest, und Jannik Sinner zeitgleich positiv getestet worden würde, selben Fälle, er konnte innerhalb von einem Tag seine Provisional Suspension aufheben. Niemals würdest du das schaffen. Niemals in
Dann
diesem
müsste ich
Zeitraum.
schnell tippen.
Ja, aber bist du auf so eine Sache vorbereitet, Wolli?
Ja, natürlich, ich habe alles schon vorbereitet in der Schublade.
Nee, aber ich
Nein,
meinte,
das war jetzt ironisch, muss ich
hast du
dazu
einen
sagen.
Anwalt, der auf das Thema spezialisiert ist, der dir sofort helfen könnte?
Nee, müsste ich googeln.
Ja. So, dementsprechend, das war jetzt vielleicht ein bisschen populistisch auch ausgedrückt jetzt, aber auf die Spitze getrieben, aber ich wollte, dass ihr versteht, dass es natürlich Ungleichberechtigungen gibt, die aber in der Natur der Sache liegen. Also wenn ihr die Nummer 3 der Welt seid und die finanziellen Mittel und die anderen Ressourcen habt, in der Situation würdet ihr sie natürlich auch ergreifen, und nicht sagen, nee, aber Entschuldigung, also vor 2 Wochen ist die Wimbledon Juniorenfinalistin auf dasselbe Mittel getestet worden und die muss jetzt so und so lange warten. Daran halte ich mich auch. Natürlich nicht. Ja, da wird genauso competed wie im sportlichen Bereich auch, aber dadurch entstehen Unregelmäßigkeiten, Ungleichbehandlungen, auf die ja auch Spieler hingewiesen haben. Zum Beispiel
Ja, aber es
Herr
geht ja auch
Schapovalov war wieder
darum,
vorne dabei auf Twitter zum Beispiel. Taylor Fritz
dass
auch, ja.
selbst nach diesen positiven Tests man halt auch erst im Nachhinein davon erfährt, wenn alles schon gefühlt ausgehandelt wurde. Das war jetzt in diesem Jahr halt so, und darum geht's ja auch. Man erfährt nicht, okay, jemand ist positiv und dann jetzt geht halt alles los, sondern du wirst halt so vor vollendete Tatsachen gestellt, und das erzeugt halt bei einigen irgendwie das Gefühl, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht, sagen wir mal, oder könnte, oder dass halt irgendwie Absprachen getroffen werden könnten. Klar, im Nachhinein wird es dann immer alles offen kommuniziert, aber man erfährt halt so spät davon. Mhm. Und da hat man halt das Gefühl, dass es unterschiedlich gehandhabt wird. Und das hat so nichts mit Anwälten zu tun oder finanziellen Mitteln.
Doch. Also doch, weil wir haben ja in der Sonderfolge mit Edmund auch darüber geredet. Du hast ja jeweils 10 Tage Zeit, um diese vorläufige Suspendierung, die Provisional Suspension, aufzuheben, wenn dir geglaubt wird. Und wenn du natürlich in diesen 10 Tagen ein Anwaltsteam hast, ein medizinisches Team, die es schafft, ein mögliches Mittel zu lokalisieren, auf die Kontaminierung zutreffen könnte, und das wird dann alles eingesendet in diesen 10 Tagen, und von der ITIA auch behandelt, weil alles so schnell geht, und die Provisional Suspension aufgehoben wird, wird es halt nicht öffentlich. Aber, also, du hast recht. Ich habe auch recht. So, also, der jetzt wieder ein englischer Begriff, aber der Bad Look bleibt. Aber innerhalb der Regeln war es dann trotzdem. Aber du würdest es sehr wahrscheinlich nicht innerhalb der 10 Tage schaffen. Und dann kommst du in die Lage, dass eine Pressemitteilung veröffentlicht worden wäre, die wenige Leute interessieren, weil dann stehen würde, was bist du momentan? 254?
Mhm, wenn du anwesend warst am Anfang der Folge, ja.
Ja, ich habe, gut, wie ich mir das gemerkt habe, krass. Ich habe vorhin erst wieder eine Meldung bekommen. Komm, ich mache sie mal kurz auf, damit ihr mal seht, wie die aussieht von der da ist sie.
Von okay, der ITIA. In der Zeit kann ich ja meine Aussage dann ein bisschen ja, genau, relativieren. Und,
warte, ich habe sie schon. Tennis official from Bosnia and Herzegovina suspended for 4 years. Und dann, also da geht es um Matchfixing. Und wenn du diese 10 Tage nicht hast, es nicht schaffst, dann kommt praktisch eine Pressemitteilung raus und die würde dann stehen, keine Ahnung, Tennis Pro Daniel Masur from Germany, ranked 254 in the world, is provisional suspended due to a positive doping test from October 17th mit dem Mittel XY.
Okay.
So, und dann ist es öffentlich. Also,
wie gesagt, dann würde ich deine Aussage gerne ein bisschen relativieren und mich dann quasi auf den von dir zitierten Bad Look beziehen, dass es dann halt so rüberkommt. Aber wenn das innerhalb der legalen Möglichkeiten ist, dass quasi Informationen nicht publik werden, wenn man in einer bestimmten Frist halt schnell dagegen vorgeht, dann soll das so sein. Aber wie gesagt, was ich halt meinte, ist, dass unter Spielern halt dieser Bad Look entsteht, trotzdem, auch wenn es legal ist, auch wenn es möglich ist, mit anwaltlicher Hilfe, dass du erst davon erfährst, wenn alles quasi schon abgehandelt und abgearbeitet ist und deswegen halt auch der Eindruck entstehen könnte, dass Spieler und Spielerinnen unterschiedlich behandelt werden. So.
Ich bleib dabei, du hast recht. Also ich wollte nur sagen, es ist dann trotzdem innerhalb der Regeln. Du hast aber trotzdem, du musst dich auch nicht, ich fand auch jetzt nicht, du musst dich nicht dafür rechtfertigen oder nochmal anders positionieren. Ich finde, du hast trotzdem recht, weil ja auch der Großteil der Profi-Tennisspieler so fühlt. Ein paar drücken ihre Gefühle öffentlich aus, ein paar vielleicht nur über WhatsApp, weil sie keine Lust haben auf den Shitstorm in den sozialen Medien, der dann von der Armada von Fans, von den jeweiligen Spielern auf einen einprasselt. Aber das beschäftigt die Spieler ja. Also das können wir euch schon sagen. Und das wirst du wahrscheinlich auch widerspiegeln. Das wird ja hoch und runter diskutiert im Profibereich.
Ja. Zumindest spricht man drüber. Aber wie gesagt, am Ende des Tages bleibt dann halt immer das Fazit, ja. Am Ende weiß das nur selber. Schwierig. Oder sie. Ja, wollte jetzt auf niemanden speziell eingehen.
Im Übrigen, jetzt gerade während ich die Mail rausgesucht habe, voll süß, hat eine Schülerin mir eine Mail geschrieben vor einer Stunde. Kann ich jetzt natürlich, also, ne, ich werde es jetzt nicht sagen und so, aber also aus der 11. Klasse, die gerade zum Thema haben, warte, wie hat sie es geschrieben? Anlässlich eines Projektseminars im Fach Italienisch möchten wir einen Podcast aufnehmen, der den Tennisspieler Jannik Sinner als Thema behandelt. Und hat mir dann zwei Fragen gestellt, weil ich kritisch in meinen Artikeln darüber berichtet habe, weil sie würden gerne auch eine Fachmeinung einholen zum Dopingfall. Voll süß, wie man es in der 11. Klasse schon so reflektiert ist und das raussucht. Also das werde ich auf jeden Fall beantworten. Ja, deswegen gerade, ich glaube, während du gesprochen hast, habe ich das gerade überflogen. Voll süß. Ey, Wolli,
Ja.
ich hatte so eine Vorahnung. Ich habe es aber gar nicht, auch, ich habe es dir auch gar nicht vorher gesagt, aber ich war mir fast sicher, dass das eskaliert. Weil wir haben jetzt 16:52 Uhr und Wolli hat bis 17 Uhr Zeit. Wir nehmen schon über eine Stunde auf und wir wollten eigentlich ja noch Trainer-News besprechen und wir wollten noch die Awards machen. Und ich glaube, jetzt ohne es mit dir abzusprechen, aber die Awards können wir getrost auf nächste Woche schieben.
Ja,
Wir
mach
wollten ja
mal
die da
nächste Woche. Ist
ja,
gut.
wir wollten ja die Damen nächste Woche machen, aber dann machen wir eine schöne Sonderfolge. Das ist ja auch das Schöne jetzt in der Offseason. Also wenn jetzt nicht wieder innerhalb der nächsten 7 Tage jemand positiv getestet wird, wir wollen es einfach mal hoffen, oder sonst irgendwas Schlimmes oder Großes passiert. Keine Ahnung, Roger Federer verkündet sein Comeback oder sowas. Dann haben wir da auf jeden Fall nächste Woche Zeit dazu. Und die letzten 7 Minuten gehen wir einfach nochmal ganz kurz rein. Vielleicht zumindestens, um Djokovic Murray noch kurz zu besprechen. Das ist ja mittlerweile auch 2 Wochen her. Wolli, was war denn dein erster Gedankengang, als du davon gehört hast? Ich war so ein bisschen, also das war, für so eine Nachricht war Breaking News der richtige Ausdruck.
Ja, also es kam natürlich komplett überraschend. Ich habe mir vor meinem geistigen Auge einfach vorgestellt, wie es sein wird, Andy da dann in der Box zu sehen. Und das ist schon extrem cool, muss ich sagen. Diese Kombination, klar, macht das sportlich und fachlich auch total Sinn. Djokovic mit 37 Jahren, der wird jetzt auch keine riesen technischen Veränderungen mehr vornehmen, sondern er weiß grob, wie gespielt wird. Und er hat es ja auch damit begründet, dass er genau jetzt jemanden braucht, der genau die Erfahrungen und auch Momente und vielleicht auch Gegner durchlebt und gespielt hat, die er jetzt wieder vor der Nase hat. Und da gibt es natürlich kaum jemand Besseren als Andy, weil er halt im Vergleich zu Roger oder Rafa, sag ich mal, mit Rechtshänder, beidhändige Rückhand und vielleicht ein bisschen defensiver angehaucht vom Spielstil her, einfach den ähnlichsten Spielstil selber hat und vielleicht dadurch auch von der Grundauslage die ähnlichste Sicht auf das Spiel. Und deswegen könnte das schon eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit werden, denke ich. Und ich freue mich, ohne dass ich mir jetzt da Wunder von erwarte, weil, wie gesagt, bei Nole geht es jetzt auch darum, nicht mehr auf den Zenit zu kommen, sondern das Level möglichst noch eine gewisse Zeit zu halten, um da oben halt mitzuspielen. Freue ich mich einfach auf die beiden zusammen, weil es einfach eine total coole Kombination ist und einfach attraktiv ist, das Ganze zu verfolgen und zu sehen, ja, wie die dann miteinander kommunizieren, wie es ist von der Energie her oder ob sie sich, weil sie ja beide auch sehr, sehr viel, ja, kann man schon so sagen, auch Phasen haben, wo sie viel lamentieren auf dem Platz, wie das dann ist, ja. Aber nee, sie erscheint sich ja seit Jahren bestens zu verstehen und das macht absolut Sinn und ist einfach auch cool für Tennis, fürs Tennis an sich, dass so ein Superstar wie Andy Murray einfach dem Sport so präsent, auch direkt nach dem Karriereende, direkt erhalten bleibt mit einem Spieler, der die letzten ja, anderthalb Jahrzehnte mit geprägt hat. Und ja, deswegen nur positiv, aber kam auch komplett aus dem Nichts.
Ja, also du hast schon eigentlich, also du würdest auch einen richtig guten Journalisten geben. Du hast eigentlich wirklich sehr, sehr gut eingeordnet. Noch ein paar Ergänzungen dazu. Also zunächst mal, Wally, habe ich so 10 Sekunden gebraucht, um das zu raffen und habe erstmal hinterfragt, ob das jetzt irgendwie Fake News ist. Habe geguckt, ist das jetzt wirklich der offizielle Account von Novak, was man ja auch mal machen darf in der heutigen Zeit. Ich habe es nämlich auf Twitter gesehen. Und Twitter ist jetzt ja auch aufgrund der Entwicklung unter Elon Musk, da gibt es ja einige Fake News und weniger Mitarbeiter, die sich darum kümmern und so weiter. Deswegen war ich erstmal so wie ich so, okay, oh Gott, so ein bisschen. Das passiert bei mir sehr selten. Und als ich dann gemerkt habe, es ist der offizielle Account, dann habe ich mir dieses Video angeguckt und dann dachte ich mir so, krass. Also das war einer der wenigen Momente in den letzten Jahren, wo, also zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, möchte ich noch sagen, es ist nicht nur cool fürs Tennis, sondern es ist auch einer der wenigen Zusammenarbeiten, die eine Tragweite haben, die über das Tennis hinaus eine Wirkung erzeugen, also über die Tennisbubble hinaus. Ich habe schon Aufträge angeboten bekommen, darüber zu berichten, habe die aber auch abgelehnt, weil ich noch keinerlei Informationslage hatte, die über die Agentur-News hinaus irgendeinen Mehrwert geboten haben. Aber wenn ich jetzt nach Australien fliege, und da ist er ja dabei, Djokovic hat zugesagt für das Turnier in Brisbane als Saisoneröffnung, zum ersten Mal seit 2009. Und jetzt gehe ich einfach mal mutmaßlich davon aus, dass dann Andy Murray da dabei sein wird in der Box und dann spätestens bei den Australian Open dabei sein wird. Dann ist das natürlich medial ein Thema oder mit das größte Thema in der ersten Turnierwoche. Und dann werde ich natürlich darüber auch Aufträge bekommen, für Medien, die auch deutlich über Fachmedium Tennis hinausgehen, weil die beiden Namen so groß sind, dass sie für Aufregung sorgen. Wir hatten ja vor einigen Jahren, das wisst ihr, die Thematik mit den Supercoaches, ja, als Becker, Lendl und Co. unterwegs waren bei Djokovic und Lendl bei Murray, Ivan Lendl und Massu sind jetzt übrigens helf mir mal bitte, beim polnischen Top-10-Spieler
Okay.
Hurkacz. Ich habe nämlich eben Majchak nur im Kopf gehabt, das wäre ihm nicht gerecht geworden, auf allen Ebenen. Ich bin gerade noch Doping verkopft. Sodass das Supertrainer-Thema eh wieder Thema wird und das Ganze nochmal auf eine ganz andere Ebene gesetzt hat, Wally. Und daran habe ich gedacht, weil das ist am Ende gut für den Tennissport, gut natürlich auch für mich als Tennisjournalist, alle Themen, die es schaffen, alle positiven Themen in dem Fall, die Doping-Themen schaffen es ja auch leider, über die Tennisbubble hinaus, den Tennissport in die größeren Medien und in eine größere Sphäre zu bringen, helfen und sind cool. Und alles andere hast du perfekt eingeordnet. Jetzt stell dir mal vor, irgendwie, keine Ahnung, der erste Satz von Djokovic und der lässt seine Wut raus an Andy Murray und beleidigt dann irgendwie die Box, weil der hat ja auch immer Goran Ivanisevic beleidigt. Also, dass er das jetzt bei Andy Murray nicht machen wird, weiß ich nicht. Das wird herausragende Bilder Bewegtbilder für Social Media generieren. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und letzter Take inhaltlich. Brutal guter Schritt, weil er sucht ja, das hat mir letztens auch Andrea Petkovic auch nochmal so ein bisschen widergespiegelt, mit der ich in Turin geredet habe. Er sucht ja nach Motivation und das ist jetzt keine Information von mir, das hat er auch öffentlich mehrmals gesagt. Er braucht Reize. Und das ist der größtmögliche Reiz, ein ehemaliger Konkurrent auf dem allerhöchsten Niveau in seiner Box, mit dem er gut klarkommt. Und da siehst du, wie gut diese Top-Top-Profis sind, auch wie sie Entscheidungen treffen und wie sie sich selbst Reizen aussetzen. Ich lehne mich jetzt einfach mal heute hier und jetzt aus dem Fenster und sage, das wird erfolgreich. Ja, und Andy Murray kann ich nur sagen, der hat es wohl nicht lange zu Hause ausgehalten. Mal so ein halbes, dreiviertel Jahr.
Wahnsinn.
Er liebt wohl die Tour so sehr, das hat er ja auch gesagt. Also, ja, yeah. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie seine, das, da müsste man mal Mäuschen spielen, Olli, wie seine Frau und die Kinder
Ja,
aufgefasst
aber ich
haben.
glaube, er wäre jetzt nicht für jeden vom Sofa aufgestanden.
Nee, und das weiter ja auch. Novak Djokovic spielt ja auch nicht mehr jedes ATP 250er Turnier. Ja, also der Fokus liegt ganz klar, hat er ja gesagt, auf den Slams und auf dem Davis Cup. Also der wird sicher auch kaum Masters spielen. Höchstens als Build-up auf einen Slam. Ja, also jetzt vor Australien gibt's das ja noch nicht. Da spielt er Brisbane dann, aber vor den French Open wird er halt wahrscheinlich Rom und Madrid spielen. So, fertig.
Ja.
Okay, 17:01 Uhr. Erste Folge, Wolli. Es hat mir vor allem Spaß gemacht, mich am Anfang mit dir auszutauschen. In der Natur der Sache liegt dann, dass dann beim Dopingfall dann ein bisschen mehr Faktenlage runter gesprochen wird. Aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch nochmal, dass du mir die Woche sehr gut getan hast und ich froh bin, dass wir diesen Podcast haben.
Danke, Yannick. Hat mir auch sehr Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal von meiner Seite. Yannick macht das Outro.
Ich mache das Outro. Ich halte mich ganz kurz. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, auch für eure vielen Zuschriften zu dem Thema. Das bestärkt uns auch, dass diese Themen wichtig sind und dass wir die weiter behandeln werden, dass wir da einen guten Mix finden. Lasst gerne einen Kommentar da bei YouTube, unterstützt uns auf advantage_podcast bei Instagram. Gerne nochmal, ich sag's nochmal ausdrücklich, vielleicht der ein oder andere, der über Apple hört, man braucht ja da ein Abo, also man braucht ja da Zugang zu Apple, dann könnt ihr nämlich einen Kommentar schreiben, das würde uns auch helfen. Und ansonsten habt eine gute Woche, lasst euch von dem Wetter nicht unterkriegen, viel positive Energie zu euch und bis zur nächsten Woche, dann mit den Awards und sendet gerne noch, jetzt habt ihr ja mehr Zeit, falls ihr das auf Social Media nicht gesehen habt, sendet gerne auch eure Spieler, Newcomer, Comebacker und Most Improved Player der Saison, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen ein und dann diskutieren wir das mit euch nächste Woche. Bis dahin.
Ciao, ciao.